dass unser Herr ein für allemal sein Leben gegeben und dass er zum zweiten Mal wiederkommen wird, ohne einen Bezug zur Sünde, dann hat er nur noch einen einzigen Bezugspunkt, und das ist die Schar, die erlöste Schar, die gewaschen ist im Blute des Lammes. Ich möchte es euch lesen. Hebräer Kapitel 9, ich lese von Vers 26. Sonst hätte er ja seit Erschaffung der Welt oftmals leiden müssen, so aber ist er nur einmal am Ende der Weltzeiten offenbar geworden, um die Sünde durch sein Opfer aufzuheben. Ist das klar? Um die Sünde durch sein Opfer aufzuheben, wegzunehmen, zu vergeben. Ich lese weiter, Vers 28. Ebenso wird auch Christus, nachdem er ein einziges Mal als Opfer dargebracht worden ist, um die Sünden vieler wegzunehmen, zum zweiten Mal ohne Beziehung zur Sünde dienen, die auf ihn warten, zum Heil erscheinen. Gelobt sei sein heiliger Name. Zum ersten Mal kam er. Er kam nicht nur, um Sünde wegzunehmen. Es steht geschrieben, er ward zur Sünde. Er hat den Fluch auf sich genommen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist, wer am Holze hängt. Und er hing am Holze. Er trug Sünde, er trug Krankheit, er nahm den gesamten Fluch auf sich. Bei seinem ersten Kommen hat er die Erlösung vollbracht. Bei seinem zweiten Kommen wird er die bluterkaufte Schar, die Erlösten, zu sich in die Herrlichkeit nehmen. Ein Liederdichter singt, erlöst bin ich, darf es wohl rühmen, erlöst durch des heilendes Blut. Ich habe es oft genug an dieser Stätte gesagt und auch an anderen Orten. Ich möchte das Wort Gottes, das Evangelium Jesu Christi, zusammen mit meinen Brüdern so verkündigt haben, dass diejenigen, die das Wort aus unserem Munde gehört haben, mit uns zusammen vor dem Angesicht Gottes erscheinen. Das ist der Sinn und Zweck der Verkündigung. Ich werde für die Verkündigung nicht bezahlt, bekomme nicht einen Pfennig dafür. Bruder Russ auch nicht, Bruder Schmidt auch nicht, andere Brüder auch nicht. Wir machen sie aus Überzeugung frei. Und ich bin Gott sehr dankbar dafür, dass wir es tun können, zu seines Namens Ehre und Preis. Aber die Verkündigung soll zum Heil derer gereichen, die das Wort aus unserem Munde hören. Auch in dem Einleitungswort haben wir mitgelesen, dass Gott selber kommen und Heil spenden wird. Er ist gekommen. Er hat Heil gespendet. Das ist doch eine Heilsbotschaft, nicht nur eine frohe Botschaft, sondern eine göttliche Heilsbotschaft, die jedem, der an Jesus Christus glaubt, die Rettung bringt, zuerst dem Juden und dann aus den Nationen. Ich möchte mit Blick auf gestern Abend doch noch einige Stellen lesen und vielleicht mit Zephania Kapitel 3 beginnen. Zephania Kapitel 3. Ein ganz herrliches Wort, und auch das bitte ich zu beachten, selbst wenn wir gewisse politische oder religiöse Ereignisse und Vorgänge erwähnen, dann achtet doch bitte darauf, dass immer in jedem Gottesdienst, bei jeder Verkündigung, das Evangelium, das Wort im Mittelpunkt steht und den meisten Platz oder den meisten Raum bekommt. Lasst uns aus Zephania 3 lesen von Vers 14. Juble, Tochter Zion, jauchzet ihr vom Hause Israel, freue dich und frohlocke von ganzem Herzen, Tochter Jerusalem. Aufgehoben hat der Herr die über dich verhängten Gerichte und deine Feinde hinweggefegt. Israels König, der Herr, weilt in deiner Mitte. Du wirst hinfort kein Unheil mehr sehen. An jenem Tage wird man Jerusalem zurufen: Fürchte dich nicht, Zion. Lass deine Hände nicht verzagt sinken. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte ein Held, der Rettung schafft. Er hat seine Freude an dir mit Entzücken. Erneuert dich in seiner Liebe, frohlocket über dich mit Jubel, die jetzt von der Versammlung Trauernden, von der Festversammlung Trauernden, will ich sammeln, sie sammeln, ja von dir, auf denen jetzt Schmach lastet, wisse wohl, ich will zu jener Zeit mit all deinen Bedrückern ins Gericht gehen, dagegen den Hinkenden helfen und die Zerstreuten sammeln und will sie zur Ehre und zum Ruhm machen in allen Ländern, wo sie jetzt verachtet sind. Zu jener Zeit will ich euch heimführen und zu jener Zeit euch sammeln, denn ich will euch zum Ruhm und zur Ehre unter allen Völkern der Erde machen, wenn ich euer Geschick vor den Augen, vor euren Augen wende. Der Herr hat es verheißen. Amen. Gelobt sei sein herrlicher Name. Es ist ein Wort des Herrn. Es ist so, spricht der Herr. Er hat's gesagt. So wird es sein und nicht anders. Und wir haben begriffen, dass die Sache mit der Gemeinde und mit dem Volke Israel parallel verläuft, zumindest in zwei besonderen Zeitabschnitten. Wenn wir in das Urchristentum gehen, dann sehen wir ganz genau, wie Judentum und Christentum noch eine Generation parallel miteinander verliefen. Und dann kam das bekannte Jahr 70, die Zerstörung der Stadt, die Zerstreuung des Volkes. Und jetzt haben wir eine ähnliche Situation. Seit dem Jahre 1948 ist dieses Volk heimgekehrt, ja eigener Staat geworden, heimgekehrt schon vor der Balfour-Deklaration, aber eigener Staat geworden im Mai 48. Und jetzt laufen wieder zwei Dinge parallel. Der Abschluss mit der Gemeinde und die Rückführung Israels, damit zu dem Zeitpunkt, wenn die Gemeinde die Vollendung erlebt, die beiden Propheten das Wort in Jerusalem verkündigen können. Das Volk muss ja da sein, wenn gepredigt werden soll. Ihr könnt's ja in Offenbarung 11 und verschiedenen Bibelstellen nachlesen, dass Gott seinen Weg mit dem Volke Israel haben wird. Und ist es nicht eigenartig oder verstehen wir es, dass Gott ihnen nicht ein Dutzend Evangelisten oder zwei Dutzend Lehrer senden wird oder irgendein Dutzend Theologen von dieser oder jener Fakultät? Was wird Gott ihnen senden? Wen wird Gott ihnen senden? Zwei Propheten, nach dem Muster eines Mose und eines Elia. Alles andere haben sie schon gehabt in Hülle und Fülle. Wenn die Zeit Gottes kommt, dann geht's gemäß dem Programm Gottes. Und wir haben uns damit abzufügen. Auch wir haben vieles gehabt. Wie viele Regale sind gefüllt worden? Bände über Bände sind geschrieben worden. Und manchmal gar nicht schlecht. Da war viel Erbauung drin, viel Weisheit drin. Aber als die Zeit erfüllt ward und ein prophetischer Zeitabschnitt anbrach und eine prophetische Botschaft fällig war, hat Gott nicht ein Dutzend Theologen gebraucht, sondern einen Mann von Gott gesandt. Ich meine im Moment Johannes den Täufer. Und ich hoffe, dass ich den einen Vers, den ich gerne vorlesen möchte, auf Anhieb finde. Ihr wisst, ich bereite mich ja so gut wie gar nicht vor. Ich lese manchmal einige Bibelstellen, aber ich komme hierher, wie ihr alle. In Johannes Evangelium, im ersten Kapitel, steht in Vers 6 und 7, es trat ein Mann auf, von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam, um Zeugnis abzulegen, Zeugnis von dem Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kämen. Ein ganz starkes Stück. Da wird Hoherpriester Kaiphas, der ganze Hohe Rat, die Schriftgelehrten und Pharisäer, alle Prediger, alles wird übergangen. Und Gott wendet sich an einen Mann und dann steht fast vermessen geschrieben, auf dass alle durch ihn zum Glauben kommen. Aber lasst mich doch aufrichtig fragen, wenn nun all die anderen auf das Volk losgelassen worden wären, dann hätte der eine sie davon überzeugt, der andere davon und hätte so unter das Volk die Verschiedenheit hineingetragen. Gott hat ein Programm, einen Plan, ein Volk, eine Gemeinde. Und er möchte, dass er zu seinem Recht kommt, wenn seine Zeit angebrochen ist. Alle sollten durch ihn zum Glauben kommen. Ein sehr wichtiger Vers. Und wer sich darunter nicht stellte, blieb im eigenen Glauben, nämlich in dem Glauben, dass alles in Ordnung sei, obwohl nicht alles in Ordnung war. Das ist der Punkt. Es bedarf einer großen Gnade Gottes, sich unter die gewaltige Hand des Herrn zu beugen. Denkt an die Tage Moses. Da traten einige auf und sagten, ist er der einzige Mann hier, zu dem Gott geredet hat? Sind wir nicht alle auch noch hier? Ja, sie waren alle da. Aber später waren einige von ihnen nicht mehr da. Wie viele? Sie haben ihre Räucherpfannen genommen und es sollte entschieden werden. Und siehe da, die Erde tat sich auf und nahm sie hinweg. Vor Gott gelten keine Ansprüche. Vor Gott gilt nur das, was er selber verfügt, beschlossen und ausführt. Amen. Da war ein Mann von Gott gesandt. Sein Name war Moses. Und er wollte gar nicht gehen. Es gab genügend im Lande. Er wollte nicht gehen. Ihr Lieben, eins wollen wir hervorheben, um der Wahrheit willen. Alle Kinder Gottes haben zu allen Zeiten die wahren von Gott gesandten Männer auf- und angenommen, aber sie waren Propheten. Keine Evangelisten, keine Prediger allein, sie waren Propheten. Und deshalb steht geschrieben, das Wort geschah zu dem Propheten. Amen. Das Wort kam zu dem Propheten. Und auch dafür hat er Sorge getragen und schrieb oder ließ sagen und schreiben, wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten empfangen. Auch dafür sind wir dankbar. Gott sorgt für alles. Schaut, Johannes auf der Insel Patmos war doch ein ganz besonderer Mann. Zuerst ein Apostel und plötzlich ein Prophet. der durch den Geist in das Himmlische hineingenommen wurde, um das zu sehen, was kommen sollte, es niederzuschreiben, damit wir eine bleibende Orientierung haben und immer wieder feststellen können, dass die Dinge so gekommen und geschehen sind, wie sie in Worte vorausgesagt worden sind. Bruder Russ las aus dem Propheten Jesaja, ich möchte kurz zwei, drei Verse, denn gar bald wird der Herr aus seiner Wohnstätte hervortreten, um die Erdbewohner zur Rechenschaft wegen ihrer Verschuldung zu ziehen. Dann wird die Erde, das von ihr verschluckte Blut wieder zum Vorschein bringen und die von ihr verscharrten, ermordeten nicht länger verbergen. Es wird noch manche Enthüllung geben. Wir haben jetzt ja in den Medien gehört, haben gelesen, wie viel Diktatoren gewütet und wie viele sie auf dem Gewissen haben, hier und da, wie viel religiöse Institutionen auf ihrem Gewissen haben. Alles wird einmal aufgedeckt, es wird gesehen werden, aber das Volk Gottes wird in die Kammern gehen, hinaufgenommen werden in die Herrlichkeit. Und es sagt hier in Kapitel 24, wann das geschehen wird. Jesaja 24, Vers 28. Hier steht, dann wird der bleiche Mond erröten und die glühende Sonne erbleichen, denn der Herr der Heerscharen tritt alsdann die Königsherrschaft an auf dem Berge Zion und in Jerusalem wird in Jerusalem und angesichts seiner Ältesten wird strahlender Lichtglanz sein. Vielleicht setze ich zu viel voraus, ich weiß es nicht. Aber vom Tag des Herrn steht doch geschrieben, der Tag des Herrn kommt und die Sonne wird sich verfinstern und der Mond sich in Blut verwandeln. Hier gerade in diesem Zusammenhang wird gesagt, dann zu dem Zeitpunkt tritt der Herr die Herrschaft auf dem Berge Zion und in Jerusalem an. Wir können auf diese Einzelheiten ja nicht eingehen, aber froh sind wir darüber, dass Gott alles hat sagen lassen. Ich lese meinetwegen noch Vers 19 in Kapitel 24. In Trümmer wird die Erde zertrümmert, in Splitter wird die Erde zersplittert, in Wanken und Schwanken gerät die Erde. Hin und her taumelt die Erde wie ein Trunkener und schaukelt hin und her wie eine Hängematte. Und schwer lastet ihr Frevel auf ihr. Sie stürzt hin und steht nicht wieder auf. Aber der Herr gab die Verheißung, ich werde einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, die Bestand vor mir haben werden. Soll die alte hinstürzen? Manchmal, wenn die Leute von diesem bestimmten Tag, in Englisch heißt er Doomsday, wenn sie von diesem besonderen Schicksalstag sprechen, wo alles zu Ende gehen soll, dann würde ich am liebsten mitreden dürfen und sagen, hört, werte Freunde, Gott wird ja nur der einen Sache, die nicht bestehen kann, ein Ende bereiten, um Platz für das zu machen, was in Ewigkeit Bestand vor ihm haben wird. Amen. Gott hat doch nichts Böses vor, im Gegenteil, sind wir doch froh, dass er mit dem Alten aufräumen und ein Ende machen wird, um das Neue ein für alle Mal in den Bestand zu bringen. Ich glaube, ihr kennt ja alle Römer 8. Die ganze Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes, wartet von der Vergänglichkeit auch erlöst zu werden. Dann habe ich mir Daniel 7 notiert und ich möchte das lesen, um noch kurz auf gestern Abend zu sprechen zu kommen. Daniel 7, hier möchte ich Vers 2 und Vers 3 lesen und dann Vers 7. Mit folgenden Worten: Ich, Daniel, hatte in meinem Gesicht, Nachtgesicht, eine Erscheinung. Ich sah, wie die vier Winde des Himmels das große Meer erregten. Da stiegen vier gewaltige Tiere aus dem Meere hervor, jedes verschieden von dem anderen. Wir haben es, oder ich habe es geschrieben in dem Buch. Gott hat dem Propheten den Verlauf der Menschheitsgeschichte von jenem Zeitpunkt bis zur Einmündung in das tausendjährige Reich gezeigt. Ganz gleich, ob es hunderte von Reichen gab. Gott macht ja Geschichte Heilsgeschichte, und ich glaube, unser Kanzler war es, der immer wieder sagt, die Geschichte wird's entscheiden. Wir sind ja froh, dass Gott auch über die Geschichte entscheidet und dass alles so geht, wie es kommen muss. Aber es fällt uns auf, vier gewaltige Tiere insgesamt und nicht mehr. Und diese vier Tiere sind vier Weltreiche. Nun wird jemand sagen, wenn das Römische Reich das letzte Reich ist, dann haben wir doch so viele andere Reiche gehabt, die auch existierten. Die haben aber prophetisch gar keine Bedeutung. Warum sollen sie hier seitenweise aufgeführt werden, wenn sie gar nicht in das Bild der Endzeitgeschichte hineingehören oder hineinpassen? Gott wollte uns Aufschluss geben über das, was geschehen würde, um dann, wenn es geschieht, dass wir es erkennen. Ich möchte gerne von den Geschichtsschreibern wissen, warum die Zeit von 33 bis 45 als drittes Reich bezeichnet wird. Warum? Und nicht als zweites oder fünftes oder viertes, als drittes Reich. Was kommt ganz zum Schluss? Nur das vierte, denn das vierte ist das letzte. Alles andere, was war, ob drittes oder fünfzigstes, es gibt ja viele Reiche auf Erden, viele Völker, Großmächte. Was haben wir gestern Abend gelesen? Aus der Predigt Bruder Brennims, die 70 Jahrwochen Daniels, gehalten im August 62. Was hat er gesagt? Die drei Ismen werden aufkommen. Der Faschismus, der Nationalsozialismus und der Kommunismus. Und die ersten beiden werden im Kommunismus landen. Und dann hat er gesagt, schlussendlich wird dann alles im Katholizismus landen. Ihr Lieben, es muss so sein. Das Römische Reich, das schon vor Christus war, muss bis ans Ende bestehen bleiben. Und muss jetzt am Ende eben in diese Gestalt hineinkommen, damit die Worte der Schrift ihre Erfüllung finden. Ich weiß nicht, wie ich es euch darlegen soll. Am liebsten möchte ich mich mit jedem hinsetzen und sagen, hört und seht, so hat Gott es gesagt und so geschieht es jetzt vor unseren Augen. Aber ich glaube, dass wir genügend gelesen haben und auch begriffen haben, worum es eigentlich geht. Ich möchte jetzt aus Daniel 7, Vers 7 lesen. Darauf erschien mir in meinen Nachtgesichten plötzlich ein viertes Tier, schrecklich und furchtbar und außerordentlich stark. Es hatte gewaltige Zähne von Eisen und fraß und zermalmte und zertrat das, was übrig geblieben war, mit seinen Füßen. Ich werde gar nicht mehr weiterlesen, um nicht in eine ganze Bibelstunde hineinzukommen. Es war ein viertes Reich. Und zu dem Zeitpunkt, was geschah da? Ihr könnt es weiterlesen in Vers 9. Ich schaute zu, bis Stühle hingestellt wurden und der ehrwürdige Greis Platz nahm, also Gericht, wird abgehalten in Verbindung damit, wenn diese Reiche oder das letzte Reich ihr Ende erleben wird und der Herr dann seine Königsherrschaft aufrichtet. Ich lese euch aus dem gleichen Kapitel, Vers 28 wahrscheinlich. Ich habe eine alte Brille, die mir nicht so gut dient. Vers 23. Er gab mir also folgende Auskunft: Das vierte Tier, ein viertes Reich, das auf Erden sein wird, verschieden von allen anderen Reichen. Es wird die ganze Erde verschlingen und sie zertreten und zermalmen. Das haben die anderen Reiche, im Buch könnt ihr es nachlesen, wann sie waren, nicht vollbringen können. Aber das Letzte wird über die ganze Welt verfügen. Ost und West, Süd und Nord wird den Anweisungen dieser Institution, dieser eigentlichen Weltmacht befolgen. Habe ich nicht Monate vorausgesagt, das oder sogar geschrieben? Wir brauchen all die Blöcke gar nicht mehr. Es muss eine einzige Sache entstehen, eine Macht, auf der dann geritten wird, um die Pläne auszuführen, die einfach zum Plan Gottes gehören. Die Großmächte werden klein, weil die Zeit gekommen ist und sie stellen ihre Macht, eben dieser Macht, auf die es ankommt, zur Verfügung. Es heißt hier weiter, die 10 Hörner aber, dass aus eben diesem Reiche 10 Könige erstehen werden, haben wir gestern Abend nicht gelesen, dass die 10 Könige ihre Macht dem Tier zur Verfügung stellen werden, bis die Worte Gottes erfüllt sein werden? Der Prophet Daniel hat doch die Dinge auch schon in Gesichten gesehen. Es geht dann hier noch weiter in Vers 25. Er wird vermessene Reden gegen den Höchsten führen und die Höchsten des Heiligen misshandeln und darauf ausgehen, die Festzeiten und das Gesetz zu ändern. Und sie werden seiner Gewalt preisgegeben sein, ein Jahr und zwei Jahre und ein halbes Jahr. Hundertprozentig genau nach Entrückung der Gemeinde beginnen gemäß dem, was der Prophet Daniel sah, wie es in den 70 Jahrwochen gezeigt bekam, die letzte Jahrwoche, die letzten 7 Jahre und die ersten 3,5 sind für den Dienst der beiden Propheten bestimmt, die letzten 3,5 für die große Drangsalszeit, wo viele Gläubige und auch dann die versiegelten Juden den Märtyrertod sterben werden. Genauer kann es nicht gesagt und beschrieben werden, wohl dem, der es sieht und erkennt. Hier werden Jahre genannt, ein Jahr, zwei Jahre und ein halbes Jahr. Das lese ich doch nicht aus der Zeitung, das lese ich hier aus Daniel 7. Gott hat eine Zeiteinteilung. Und es steht ja geschrieben in diesem Daniel, dass derjenige, der den Bund schließt, ihn dann ja auch brechen wird. Vielleicht lese ich es euch vor. Daniel 9, Vers 27. Daniel 9, 27. Und er wird einen festen Bund mit der Volksmenge eine Jahrwoche lang schließen. Habt ihr mitgelesen? Eine Jahrwoche lang schließen und während der Hälfte der Jahrwoche Schlacht- und Speisopfer abschaffen. Und an ihrer Stelle wird der Gräuel der Verwüstung aufgestellt sein, und zwar so lange, bis die fest beschlossene Vernichtung sich über die Verwüstung ergießt. Gelobt sei der Name des Herrn. Lasst mich aus Daniel 7 von Vers 26 weiterlesen. Dann aber wird der Gerichtshof Sitzung halten. Das ist noch nicht Endgericht. Nein, das ist nicht Endgericht. Das hier ist vor den 1000 Jahren. Endgericht ist nach den 1000 Jahren. wenn alle, die je gelebt haben, auferstehen müssen, um vor dem weißen Thron zu erscheinen. Dann aber wird der Gerichtshof Sitzung halten und man wird ihm, also diesem Herrscher, ihm die Herrschaft entreißen, um sie endgültig zu vernichten und zu beseitigen. Jetzt kommt's. Alsdann wird das Königtum und die Herrschaft und die Macht über die Reiche unter dem ganzen Himmel, dem Volke, der Heiligen des Höchsten verliehen werden. Sein Reich wird von ewiger Dauer sein und alle anderen Reiche werden ihm dienen und untertan sein. Dein Reich komme, es wird kommen. Dein Wille geschehe, er wird geschehen, wie im Himmel, also auch auf Erden. So wie der Antichrist, wie wir es gelesen haben, sich ausbreiten wird und seine Herrschaft über die ganze Erde ausführen, ausüben. Er ist ja der Nachahmer Christi. Christus steht die Herrschaft über die ganze Erde zu. Amen. Und nicht dem Antichristen. Aber er muss ja alle Dinge nachmachen. Ich möchte die Worte, die Luther gebrauchte, nicht gebrauchen. Aber wir sehen es doch mit ganz klaren Augen vor uns. Wir leben ja in der Zeit, in der es geschieht. Lasst mich noch aus Daniel 2 lesen. Etwas ganz Herrliches. Vielleicht für manche unverständlich, warum Gott gewisse Symbole, Bilder, Gleichnisse gebraucht hat, um einen Sinn darzutun, der das dann offenbaren soll, worum es geht. Daniel Kapitel 2, Vers 34. Du warst im Anschauen versunken, bis ein Stein sich plötzlich vom Berge ohne Zutun einer Menschenhand loslöste. Der traf die Bildsäule an ihre eisernen und tönenden Füße und zertrümmerte sie. Ein Bild, ihr kennt ja alle die Bildsäule, die Daniel sah, mit den verschiedenen Metallen bis runter zu den Füßen. Und ich lese noch weiter, Vers 35. Da wurden auf einen Schlag das Eisen und der Ton, das Kupfer, das Silber und das Gold zertrümmert und zerstoben wie Spreu im Sommer auf den Tennen. Und der Wind verwehte sie, so dass keine Spur mehr von ihnen zu finden war. Der Stein aber, der die Bildsäule zerschmettert hatte, wurde zu einem großen Berge, der die ganze Erde erfüllte. Ein herrliches Bild auf die Offenbarung Gottes in Jesus Christus und ihre Einmündung in Gott. Jesus Christus ist dieser Stein, das wisst ihr alle. Wenn ihr es nicht wisst, lese ich es euch schnell vor, denn ich möchte nicht, dass irgendjemand von hier geht und sagt, es ist eigenmächtig etwas gesagt worden. Ich lese aus 1. Petrus, dem zweiten Kapitel. 1. Petrus, Kapitel 2, von Vers 2. Und tragt wie neugeborene Kinder nach der geistigen, lauteren Milch Verlangen, damit ihr durch sie zur Errettung heranwachst. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist, wenn ihr zu ihm, dem lebendigen Stein, herantretet, der von den Menschen zwar als unbrauchbar verworfen, bei Gott aber als ein auserwähltes Kleinod gilt, so werdet auch ihr selbst als lebendige Bausteine zu einem geistlichen Hause, zu einer heiligen Priesterschaft auferbaut, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott durch Jesus Christus wohlgefällig sind. Ich lese weiter. Vers 6. In der Schrift heißt es ja, schlagt nach, Jesaja 28, 16, seht, ich lege in Zion einen auserwählten Stein. Dieser auserwählte Stein ist Jesus Christus. Amen. Er ist aus Gott ausgegangen und kehrt wieder zu Gott zurück. Er ist Gott und bleibt Gott. Ich lese weiter. Auserwählten Stein, einen kostbaren Eckstein, Und wer auf ihn sein Vertrauen setzt, Amen. Wer auf ihn sein Vertrauen setzt, setzt mein Vertrauen doch nicht auf irgendeinen Stein, der irgendwo in der Wüste gefunden wird. Ich setze mein Vertrauen auf ihn, der auch als Felsen das Volk Israel begleitet und geschlagen wurde, aus dem sie alle getrunken haben. Nicht ein toter Stein, ein lebendiger Stein, von den Bauleuten verworfen, aber von denen, die Gnade vor Gott gefunden haben, als Eckstein erkannt. Und nicht nur als Eckstein, sondern auch als Schlussstein. Am Anfang des neuen Bundes ging es um den Eckstein, um die Grundsteinlegung, um den Anfang. Jetzt geht es zu erkennen, dass der Erste und der Letzte derselbe ist. Und dass er wie am Anfang war, am Ende sein muss. Alpha und Omega. Der Eckstein ist auch der Schlussstein. Der Anfänger ist auch der Vollender. Gelobt sei der Name des Herrn. Und er wird vollenden. Er wird auch die Bildsäule zu ihrem Ende bringen. Und sie wird nicht mehr sein. So wie man ihn verworfen hat und mit ihm umgegangen ist, so wird er dann mit denen umgehen, die ihn verworfen haben. Es ist leicht begreiflich, dass Gott ja keine Rebellen zu sich hinaufnehmen kann. Sie würden ja Neuaufstand im Himmel machen. Ich möchte noch schnell ein wenig weiterlesen, und zwar aus Sacharja 4, um euch das mit dem Stein noch einmal deutlich vor Augen zu führen. Unser Herr ist dieser kostbare Eckstein, Schlussstein. Er ist das Fundament, der Grund, auf dem wir aufgebaut worden sind. Sacharja Kapitel 4, Vers 6 und 7. Aber bitte denkt daran, dass hier der Prophet die neutestamentliche Gemeinde als den siebenfachen Leuchter vor Augen geführt bekam. Sehr, sehr wichtig. Lest darüber bitte nicht hinweg. Vielleicht um des Zusammenhangs willen lese ich von Vers 2. Und er fragte mich, was siehst du? Ich antwortete, ich sehe, da steht ein Leuchter, ganz aus Gold, und ein Ölbehälter befindet sich oben darauf, und sieben Lampen sind an ihm, und sieben Gießröhren für die Lampen, die sich an ihm befinden. Welch ein herrliches Bild. Die gesamte Spanne der neutestamentlichen Gemeinde. Sieben Leuchter. Sieben, oder ein Leuchter mit sieben Lampen. Sieben Gießröhre. Sieben Gemeindezeitalter. Sieben Epochen in dieser neutestamentlichen Zeit. Amen. Durch welche die Gemeinde hindurchgeht. Öl symbolisiert immer den Heiligen Geist auf geistliche Dinge bezogen. Ein Ölbehälter über diesem goldenen Leuchter und sieben Röhre leiteten das Öl hinunter zu diesen Lampen. Vergleicht Offenbarung 1 und die weiteren Kapitel. Was sah Johannes? Er sah einen, der wie ein Menschensohn aussah, der mitten unter den sieben goldenen Leuchtern wandelte. In diesem Zeitalter fällt der Heilige Geist auf die Gemeinde, das Öl fließt in unsere Herzen hinein, und ich wünschte wirklich, dass eine neue Belebung und Ausgießung durch den Heiligen Geist kommt. Es sind ja sieben Gießröhren, und wenn wir jetzt im letzten Gemeindezeitalter sind, dann glaube ich doch nicht, dass der Ölbehälter leer geworden ist. Ich glaube, dass wir heute aus derselben Geistesfülle schöpfen können, mehr denn je zuvor. Amen. Aus seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Anbieten kann es Gott, nehmen müssen wir es. Der schenke uns Gnade dazu. Lasst mich weiterlesen in diesem vierten Kapitel, Sacharja, von Vers 6. Er gab mir folgende Auskunft, so lautet das Wort des Herrn an Serubabel, nicht durch Heeresmacht und nicht durch Gewalt, sondern durch meinen Geist, so spricht der Herr der Heerscharen. Wer bist du, großer Berg? Vor Serubabel sollst du zur Ebene werden. Er wird zum Giebel und Schlussstein an Ort und Stelle bringen, ihn an Ort und Stelle bringen, unter dem Jubelruf, Heil, Heil sei ihm. Dieses spricht schon von der Vollendung. Aber ihr seht, da wird der goldene Leuchter gezeigt, die sieben Lampen, die sieben Gießröhren, der Ölbehälter. Und dann spricht Gott, nicht durch Heere und nicht durch Macht soll es geschehen, sondern durch meinen Geist. Der Geist, der in die Gemeinde hineinfließt, um das Wort zu beleben, um überhaupt alles zu bewirken, was bewirkt werden soll. In Sacharja Kapitel 3, Sacharja Kapitel 3, lese ich noch von Vers 8. Vernimm es doch, Josua, du hoher Priester, du und deine Amtsbrüder, die vor dir ihre Sitze haben, ihr seid Männer, die ein Vorzeichen bedeuten, denn wisse wohl, ich will meinen Knecht Spross genannt kommen lassen, denn siehe, der Stein, den ich vor Josua hingestellt habe, auf diesen einen Stein sind sieben Augen gerichtet. Auf diesen Stein will ich selbst nunmehr seine Inschrift eingraben. So lautet der Ausspruch des Herrn, der Scharren. Und will die Verschuldung dieses Landes an einem Tage wegschaffen. Hat er es getan?
Amen.
Er, der zum Eckstein wurde, hat an einem Tage die Verschuldung hinweggenommen. Die Schuld ist beglichen, die Sünde ist vergeben, wir sind erlöst.
Amen.
Dank sei Gott für all seine Führungen, Segnungen, Hinweise. Dank sei Gott für seine Gnade, dank sei ihm für sein Wort. Dank sei ihm für die Erleuchtung, die wir in dieser Zeit in der Schrift bekommen durch den Heiligen Geist. Oft haben wir es gesagt, gedeutet wird nur dann, wenn die Dinge noch nicht geschehen. Wenn sie schon geschehen, braucht niemand mehr zu deuten, denn dann ist das die göttliche Deutung, in dem geschieht, was Gott verheißen hat. Mich selbst hat es überwältigt, die Stellen zu finden, in denen Bruder Branham einfach ganz gewaltige Aussprüche getan hat. Und wir können ja die Dinge nachvollziehen. Ein Mann mit der geringen Schulbildung, wie er sie hatte, hält die Versammlung. An jenem Samstagabend war es wohl in Jeffersonville und plötzlich kommt der Geist Gottes über ihn. Er rennt, das kann vielleicht jemand von uns nicht verstehen. Aber in dem Moment, als der Geist über ihn kam, ist er von einem Ende der Plattform zum anderen gelaufen. Und plötzlich blieb er stehen. Viele sagen, dass sie den Geist Gottes gespürt haben. Es gab keine Auswirkung nach außen hin. Ich sage euch, wenn der Geist Gottes über einen Menschen kommt, dann passiert etwas mit uns.
Ja.
Ganz gleich, wie die Auswirkung nach außen sein mag. Und dann blieb er stehen, und dann sprach er doch einige Dinge aus, die bis hin zur Zerstörung Amerikas reichen, über die Zeit, dass den Frauen das Recht zur Wahl gegeben würde. Anfang der 60er Jahre haben die Frauen zum ersten Mal in Amerika gewählt, und es war Kennedy, den sie gewählt haben. Und Bruder Branham trat auf und sagte, hier erfüllt sich, was der Herr mir 1933 offenbart hat. Er hat vieles andere gesagt, wie ich vorhin schon bemerkt habe, von dem, was in Europa geschehen würde. Weshalb in Europa? Weil hier die letzte Zusammensetzung geschehen muss, um den prophetischen Ablauf der Endzeit zu gewährleisten. Und es musste der Kopf, der zum Tode verwundet war, der muss doch neu belebt werden und zur Lokomotive des Ganzen werden. Ich darf auf die Sache nicht näher eingehen. Es wird mir, wie dem Propheten, etwas anders zumute in meiner Magengegend. Ihr wisst ja, Propheten haben manchmal, wie zum Beispiel Prophet Ezekiel, er bekam gesagt, iss diese Rolle und es wird im Magen krümmen. Vielleicht lese ich es euch. Ezekiel Kapitel 3 von Vers 1. Dann sagte er zu mir, Menschensohn, iss, was du da vor dir siehst, iss die Schriftrolle und gehe dann hin und rede zum Hause Israel. Da öffnete ich meinen Mund und er gab mir jene Schriftrolle zu essen. Dabei sagte er zu mir, Menschensohn, verschlucke diese Schriftrolle, die ich dir gebe und fülle deinen Magen oder Leib damit. Da aß ich sie und sie schmeckte mir im Munde süß wie Honig. Aber vorher, wisst ihr, was vorher steht? Ich muss es eben nur finden. Es wird dir bitter sein im Magen. Wer hat es schon gefunden? Muss in den letzten Versen des zweiten Kapitels stehen. Ganz gleich, wo man liest. Aber eins möchte ich noch hervorheben dürfen. Hier heißt es, ist diese Rolle und weissage dann über Völker und so weiter. Wer weiß, wo der Paralleltext im Neuen Testament steht? Wo der Paralleltext im Neuen Testament steht. Ich das tue, lese ich nochmal die letzten Verse von Kapitel 2. Sie sind nämlich sehr wichtig. Von Vers 8. Hesekiel 2 von Vers 8. Du aber Menschensohn, höre, was ich dir sage. Sei du nicht widerspenstig, wie das widerspenstige Geschlecht. Öffne deinen Mund und iss, was ich dir jetzt gebe. Als ich nun hinblickte, sah ich eine Hand, die sich mir entgegenstreckte, und in ihr befand sich eine Schriftrolle. Er breitete die vor mir aus, sie vor mir aus, als und sie war auf der Vorder- und auf der Rückseite beschrieben. An was erinnert euch das? An Offenbarung Kapitel 5, an die Öffnung des Siegelbuches. War auf der Vorder- und Rückseite beschrieben, dann noch versiegelt, wie wir es dort weiterlesen. Dann geht's weiter. Auf der Rückseite, und zwar standen Klagen, Seufzer und Wehe in ihr geschrieben. Und dann der Text, den ich bereits gelesen habe. Er musste symbolisch diese Rolle verschlucken, war ja nur ein Gesicht, dank sei Gott. So war es ja früher. Die Propheten mussten sehen, was sie zu tun hätten. Und er aß die Schriftrolle, musste dann über Völker weissagen. Lest den letzten Teil in Offenbarung Kapitel 10. Da steht nämlich ungefähr das Gleiche geschrieben. Offenbarung Kapitel 10 von Vers 8. Da redete die Stimme, die ich aus dem Himmel vernommen hatte, zum zweiten Mal mit mir und sagte, gehe hin, nimm das aufgeschlagene Büchlein aus der Hand des Engels, der auf dem Meere und auf der Erde steht. Da ging ich zu dem Engel hin und bat ihn, mir das Büchlein zu geben. Und er antwortete mir, nimm es und verzehre es. Es wird dir im Bauch bitteren Geschmack erregen, aber im Munde wird es dir süß wie Honig sein. Hat das nicht auch Hesekiel bezeugt und ihm gesagt wurde? Ja. Dann heißt es, dann nahm ich das Büchlein aus der Hand des Engels und verzehrte es. Und es schmeckte mir im Munde süß wie Honig. Doch als ich es verschluckt hatte, wurde es mir bitter im Bauch. Man sagte mir dann, du musst nochmals über Völker und Völkerschaften, Sprachen und Könige weissagen. Ich will auf all die Dinge nicht näher eingehen. Sie geschehen ohnehin so, wie Gott es in seinem Worte gesagt hat. Amen. Wir aber sind hier, um mit offenen Augen die Dinge einzuordnen, zu sehen und einzuordnen. Und nochmals möchte ich hervorheben, lasst uns Gott danken für das große Vorrecht, das er uns geschenkt hat, gewürdigt worden zu sein, gerade in dieser so entscheidenden Generation der Menschheitsgeschichte auf Erden zu sein, offene Augen, offene Herzen zu haben, zu glauben und zu verstehen, was jetzt vor sich geht, auch die Gesamtentwicklung, wie wir sie hier sehen. Ich möchte nicht viel sagen, aber eins das uns ja alles schmerzt, aber so sein muss, ist eben der religiöse und politische Zusammenschluss. Es muss zu einer Macht kommen und wir sehen, dass es vor sich geht. Die römischen Verträge haben ihre Gültigkeit. Was mich kränkt, will ich euch ruhig sagen, ist die Tatsache, dass man für die europäische Flagge das Symbol übernommen hat mit den 12 Sternen, die über dem Haupt Marias sind, mit der ja Maria immer und ewig millionenfach auf Bildern und Statuen gekrönt ist. Diese 12 Sterne in der Europaflagge machen mir ganz große Sorgen. Und ich sage euch auch warum. Es gibt nur 2 Bilder in der Offenbarung, die überhaupt Weib und Gemeinde oder Kirche bedeuten. Das ist Offenbarung 12 mit dem Weib, das mit der Sonne überkleidet ist und eine Krone von 12 Sternen auf ihrem Haupte trägt. Offenbarung 12 von Vers 1. Dann gibt es ein anderes Weib, Offenbarung 17, mit Gottes lästerlichen Namen übersät. Als Hure reitet sie auf dem Tier. Und jetzt nimmt sie das Bild der wahren Gemeinde, das Bild mit den 12 Sternen für sich und reitet beide als Hure. Das kränkt mich. Wenn man die Symbole, man hat ja alles vertauscht. Eigentlich sollte es mich nicht kränken. Man hat ja alles ausgewechselt. Wer hat das letzte Bild gesehen, als unser Bundeskanzler in Polen war? Die Aufnahme war nicht auf einem Friedhof, die Umarmung mit Majosewski oder wie er heißt. Polnische Namen sind etwas schwer für mich auszusprechen. Können Sie mal im Büro sehen. Unter einer Marienstatue, wo Maria schön gekrönt im Hintergrund über diese beiden, über Herrn Kohl und, wie heißt er? Masowiecki, ist das richtig? Masowiecki? Und die beiden umarmen sich und Maria hält da so segnend die Hände über der ganzen Sache. Nicht Maria hält die Hände über die Gemeinde, unser Herr, dessen Hände durchbohrt worden sind am Kreuz auf Golgatha. Er sagt, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Wir sind in seine Hände gekennzeichnet. Wir brauchen keinen Kult. Wir brauchen lebendigen Glauben. Aber hier, wo die Trennung, wo der Kopf bis zum Tode verwundet war und die Trennungslinie zwischen Ost und West verlief doch nur einige Kilometer von der Wartburg, wo die 95 Thesen in der Schlosskirche zu Wittenberg damals angeschlagen worden sind. Hier hat das Schwert zugeschlagen. Hier ist die Schwertwunde gemacht worden. Jetzt wird alles wieder geheilt. Alles geht wieder zurück. Wie gesagt, es ist in meinem Magen übel, wenn ich daran denke, welche Entwicklung schon hinter uns liegt und wie jetzt alles hundertprozentig seinen Lauf nimmt und wir sind in der Tat in die letzte Phase hineingekommen. Ich wäre nicht dumm genug, um irgendeine Zeitspanne anzugeben, weil es kein Mensch wissen kann. Mögen es Wochen, Monate oder Jahre sein, das weiß Gott und das genügt. Aber so viel wissen wir alle, dass die Uhr bald 12 schlägt. Und der Countdown ist an, wohl dem, der es jetzt erkennt. Und alles durchschaut, was nicht von Gott ist, herauskommt, sich absondert, um dem Herrn zu dienen. Amen. Denn auch das hat Bruder Brenham gesagt. Ganz zum Schluss werden die einen das Siegel Gottes tragen und die anderen das Mahlzeichen des Tieres. Amen. Alle, die jetzt mit der breiten Masse mitgehen, werden das Mahlzeichen des Tieres empfangen. Alle, die sich absondern, herauskommen und Gott geweiht sind, und versiegelt werden mit dem Heiligen Geist auf den Tag ihrer Erlösung. Sie tragen das Siegel Gottes. Möge der Herr uns alles segnen. Ich weiß, dass es keine Predigt war, die man irgendeinem Gelehrten abspielen könnte. Aber eins weiß ich, dass der Geist Gottes die Möglichkeit hat, das so stümperhaft zusammengetragene vollkommen zu machen, das Bild abzurunden und uns allen Klarheit über das zu geben, was wir zu wissen haben, um die Zeit und Stunde, wirklich aus Überzeugung mit göttlichem Nachdruck zu erkennen. Es muss dahin kommen, dass jemand nicht noch zu Hause sitzt und bei sich selber denkt, ja, vielleicht ist es jetzt bald soweit. Das muss so gewaltig kommen, dass die Leute begreifen, es ist nicht bald so, es ist soweit. Die Zeit ist nicht nur nahe, die Zeit ist da. Wir müssen uns aufmachen, unserem Gott zu begegnen und ihm zu dienen, für ihn da zu sein, unsere Entscheidung für ihn zu treffen und für ihn zu leben, der für uns gestorben ist. Seinem Namen sei alle Ehre und aller Lobpreis, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und gemeinsam den Chorus singen. So wie ich bin, so muss es sein.
So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein, o Gottes Lamm, ich komm, ich komm.
Ihr Lieben, wir beugen unsere Häupter und beugen unsere Herzen vor dem Herrn. Es soll kein steinernes Herz übrig bleiben in der Gegenwart Gottes. Er will es hinausnehmen, ein Herz geben, das es spürt, das mitfühlt, das empfindet. Ein Herz voller Liebe, wie er es hatte. Ich fühle mich gedrungen, noch einmal darauf hinzuweisen, was Bruder Branham am 19. März 1962 sagte. Damals kurz nach dem Mauerbau in Berlin, am 13. August 61, das dann am 19. März 62. Er sagte, wenn der Ostteil der Stadt zurückgegeben wird, dann wird es mit dem Kommunismus aus sein und in den Katholizismus münden. Wir wissen es aufgrund der Heiligen Schrift, dass es so kommen muss. Wir haben im Propheten Daniel von den vier Reichen gelesen, mehr gab es nicht und wird es nicht geben. Und dieses vierte Reich war manchmal schwach, manchmal stärker. Aber am Ende soll es ja, wie geschrieben steht, aus dem Abgrund wieder hervorheben und Satan, der Drache, soll ihm die Macht geben. So steht es in Offenbarung 13 geschrieben, von Vers 1. Wir leben in der Zeit, in der dieses Reich sich vor unseren Augen bildet und entsteht. Es wird ganz offiziell das Römische Reich genannt. Ursprünglich das Römische Reich Deutsche Nation. Auch darüber kann man nachlesen und sich fragen, warum es so sein sollte. Ihr Lieben, Endzeit ist da. Die letzte Phase ist eingeleitet. Die politische und religiöse Plattform steht fest da. Es wird gemeinsame Sache mit Politik und Religion gemacht, mit dem Unterschied, dass der religiöse Herrscher die Politiker beherrscht und sie nicht wissen, was geschieht. Aber sie müssen nach dem Zeugnis der Schrift ihre Macht so lange zur Verfügung stellen, bis die Worte Gottes ihre Erfüllung gefunden haben.
Amen.
Unser Herr würde heute hier sagen, an diesem Tage ist diese Schrift vor euren Augen erfüllt. Viel Schrift wird in diesen Tagen vor unseren Augen erfüllt. Gelobt sei der Name des Herrn, der uns die Augen dafür geöffnet hat, dass wir sehen, erkennen und glauben dürfen. Ihr Lieben, angesichts dieses ernsten Vorganges könnte ich mir denken, dass doch einige hier sind, die ihre Entscheidung voll und ganz für den Herrn treffen möchten.
Ich sage euch, was jetzt in euch vorgehen kann. Satan wird kommen und sagen, du hast schon probiert, du hast gewollt, aber schau doch, es klappte nicht und es geht nicht. Er wird immer so weitermachen. Höre nicht auf ihn. Höre, was der Herr sagt. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Kommt einfach zum Herrn. Er wird euch annehmen, wird alles vergeben, euch in letzter Minute, in letztem Augenblick zu seinem Eigentum machen. Wer will denn verloren gehen? Getrennt sein von Gott für immer. Wer will das denn? Kein Mensch, der klar ist in seinen Sinnen. Gebt euch einen Ruck und kommt zum Herrn, denn er ruft euch. Und ihr solltet diesem Ruf heute folgen. Die Zeit ist ernst, die Zeit ist nahe, die Zeit ist da. Gott, erbarme sich unser allen und sei uns gnädig in dieser ernsten Stunde, in der wir angekommen sind. Wer seine Hand zum Herrn erheben möchte, tu es. Alle beten, alle schließen die Augen, alle öffnen die Herzen. Dies ist die Stunde der Schrifterfüllung. Dies ist die Zeit der Herausrufung der Brautgemeinde und des Zusammenschlusses all der widerchristlichen Mächte. Herr unser Gott, wir danken dir von Herzen, dass wir dein Wort haben dürfen, erleuchtet, geoffenbart durch den Heiligen Geist. Herr, wir bitten gemeinsam, besonders für unsere Jugend, geliebter Herr, du wollest eingreifen, herausziehen, retten, befreien, selig machen. Schenke eine göttliche Entscheidung, einen Hunger, einen Durst nach dir, dir zu dienen, dir zu folgen und dir zur Verfügung zu stehen. Herr, wir danken dir für das Evangelium Jesu Christi, für die herrliche Heilsbotschaft, die noch heute jeden selig macht, der an Christus gläubig wird. Wir danken dir für das prophetische Wort des Alten und des Neuen Testaments. Herr, wir leben darin, wie die Fische im Wasser leben, denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Worte, das aus dem Munde Gottes ergeht. Herr, wir preisen dich und wir danken dir. Wir beten dich an. Rette jetzt alle, befreie alle, heile alle, segne alle und taufe mit Geist und Feuer. Taufe mit deinem Heiligen Geist. Komm über deine Gemeinde und versiegle uns mit dem Siegel des Heiligen Geistes, welches das Siegel Gottes ist. Halleluja, Halleluja. Nimm alle Gleichgültigkeit, alle Lauheit, nimm alles hinweg. Herr, wir preisen dich und wir danken dir. Halleluja, Halleluja. Preis sei dir, Preis sei dir.